Ja, jetzt haben wir die Story gehört, was kommt. Jetzt predige ich über warum deine Story wichtig ist. Weil ich glaube, dass das, was Gott in unserem Leben tut und was Gott schon mit uns getan hat, wichtig ist für uns und für die Menschen, denen wir begegnen. Und wenn du aufgepasst hast vor 8 Jahren, einen Teil der Predigt habe ich vor 8 Jahren schon mal gehalten, vielleicht erkennst du es ja wieder, wobei ich mich ja noch nicht mal daran erinnern kann, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, also von daher glaube ich nicht, aber genau. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, ich weiß nicht, du vielleicht auch, aber ich bin, war schon immer in der Kirche. Also seitdem ich 8 bin, habe ich mitgearbeitet, ob das bei den Rangern war, im Kindergottesdienst, bei der Technik, Moderation, Predigt, Lobpreis. Ich habe wirklich alles einmal durchgemacht und war immer in der Kirche aktiv. Es war eine Leidenschaft von mir. Ich war jahrelang bei den Rangern, da immer wieder Gott erlebt. Also ganz viele Erinnerungen, wenn wir zum Beispiel Ratslagerfeuer hatten am Camp, das ist so der geistliche Abend. Und wir sind runtergekommen und wir haben dann oben auf den Berg geschaut, wo wir da waren. Und es über dem Platz, wo wir unser Lagerfeuer hatten, ist der Himmel einfach so bunt gewesen. So lauter so Erinnerungen, die einfach bleiben, wo ich Gott wirklich erlebt habe. Und als Jugendlicher bin ich dann auf Freizeiten gefahren, die hießen Teens in Motion, und ich war Mitarbeiter bei einem Jugendgottesdienst, so einem überkonfessionellen Jugendgottesdienst in Forchheim, und habe auch da ganz viel Jesus erlebt. Und als ich 18 war, habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will mich taufen lassen, falls du dich noch nicht hast taufen lassen. Es gibt hier in der FCG auch Taufen, ich möchte dich einladen, mach das auf jeden Fall, warte nicht wie ich 18 Jahre, bis du dich taufen lässt, oder wie, sagen wir mal, ich habe mich vielleicht mit 7 bekehrt oder so, aber warte nicht ewig, sondern ich lese in der Bibel, dass Menschen sich bekehrt haben und sich taufen haben lassen. Also wenn du noch nicht getauft bist, möchte ich dich ermutigen, dich taufen zu lassen. Aber wir sind dann alle so, meine Freunde und ich sind alle so an einem Nachmittag oder nach dem Gottesdienst sind wir alle zusammen auf so einen Pastor zugelaufen, Rand. Jeder wollte der Erste sein, der es ihm sagt, und gesagt, wir wollen uns alle taufen lassen, und haben uns dann zu 8 taufen lassen oder so. Und den ganzen Tag hat es geregnet, nur die paar Minuten, wo wir am See waren, um die Taufe zu machen, ist der Himmel aufgerissen, hat nur die Taube gefehlt, die dann so heruntergekommen ist, und haben da eine Taufe gemacht, haben einfach Gott erlebt. Und wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, habe ich auch immer wieder Bewahrung erlebt. Also mir ist da immer so ein Erlebnis, und es sind Kleinigkeiten, aber irgendwie ist das mir so in Erinnerung geblieben, als hey, hier hat Gott mich bewahrt. Und ich bin da freihändig Fahrrad gefahren, ich weiß, sollte man nicht machen, ist gefährlich und so. Da war so ein großer Stein, genau da, wo ich fahren wollte. Und ich wusste, wenn ich jetzt da drauf fahre, gibt es einen Unfall. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich drum rumgefahren und mir ist nichts passiert. Und das war in dem Moment, war mir so präsent, hey, Gott hat gerade auf mich aufgepasst. Und wisst ihr, es sind nicht immer die großen Dinge, die irgendwelche Begegnungen sind mit Gott oder Sachen mit Gott, sondern es sind auch oft kleine Dinge. Ich habe Heilungen erlebt. Ich bin, wenn ich heute zurückschaue, 2-mal mindestens kurz vorm Burnout gewesen, und Gott hat mich bewahrt. Damals wusste ich auch noch gar nicht, was ist ein Burnout, da kannte man das Wort noch gar nicht. Aber einfach immer wieder erlebt, wie Gott mich bewahrt hat. Dann war ich Missionar im Ausland, habe auf Beröa Theologie studiert und habe immer wieder Versorgung erlebt, dass Geld in Briefumschlägen im Briefkasten war. Ich habe erlebt, dass ich predigen durfte in einer Kirche, wo ich das Doppelte von dem, was alle anderen für ihre Predigten bekommen haben, von der Gemeinde bekommen habe, und Gott mich einfach finanziell immer wieder versorgt hat. In der ganzen Zeit habe ich natürlich auch andere Dinge erlebt. Ich habe Mobbing erlebt in der Schule, ich habe Ablehnung erlebt, ich habe erlebt, dass Menschen mir meine Berufung aberkannt haben, und ich habe Rückschläge erlebt. Aber trotzdem habe ich in dieser ganzen Zeit immer erlebt, dass Gott mich getragen hat und dass Gott mit mir war. Aber manchmal denke ich, wenn wir zurückschauen an die Zeit, wo wir uns bekehrt haben, wo wir ganz frisch bekehrt waren, wo wir begeistert waren von dem, was Gott tut, und wenn wir heute zurückschauen, dann denken wir vielleicht manchmal, ja, irgendwie ist unser Glauben weniger geworden oder anders und kleiner. Aber ich möchte uns zusprechen, dass wir vielleicht auch mal so drauf schauen, dass wir nicht sagen, hey, er ist kleiner geworden, sondern ich glaube, in manchen Punkten bin ich weniger begeistert vielleicht, aktiv am Glaubensleben, als ich es war, aber mein Glauben ist viel tiefer, als er war, als ich 13 war. Ja, ich habe einen anderen Glauben heute, als ich ihn damals hatte, und dass wir unseren Glauben nicht klein spielen, sondern dass wir einen Blick haben und zurückschauen und dankbar sind für das, was passiert ist, aber dass wir auch uns heute und unseren Glauben reflektieren. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wann hast du Zeit, mal zurückzuschauen? nimmst du dir die Zeit, wo du mal zur Ruhe kommst, wo du mal zu Gott kommst und wo du mal zurückschauen kannst? Oder sind wir so getrieben vom Stress, von unserer To-Do-Liste? Hat jemand Stress von euch? So? Nee? Nur ich? Okay. Gut. Keiner Stress. Also mit zwei Kindern, beiden Nebengewerben, Jobs und Umzug und Kirchengründung ist uns gerade nicht langweilig. Aber wann findest du zur Ruhe, um einfach mal drüber nachzudenken, was Gott in deinem Leben getan hat? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder Perspektive abholen bei Gott. Dass wir uns immer wieder fragen und gucken, was hat Gott schon getan, damit unser Herz ermutigt wird von dem, was er schon in unserem Leben getan hat. Damit wir ganz neu Gottes Reden hören können in unserem Herzen und wissen, was Gott vielleicht auch noch mit uns vorhat. Es hilft uns, zurückzuschauen, aber es hilft uns auch, nach vorne zu schauen. Und dass wir nicht getrieben sind, sondern von all den Dingen, sondern dass wir wirklich aus der Ruhe und aus Gott heraus leben. Und vielleicht ist es manchmal auch gut für uns, wenn wir Dinge aufschreiben. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der Tagebuch führt und so, das ist einfach nicht mein Ding, aber ich habe eine Liste von Bibelversen, die Menschen in mein Leben reingesprochen haben. Ich habe eine Liste von Dingen auch, die ich mit Gott erlebt habe. Und es tut mir immer wieder gut, drauf zu schauen oder mich zurückzuerinnern, hey, was hat Gott schon in meinem Leben getan? Was tut Gott? Und es stärkt meinen Glauben und es schenkt mir neue Begeisterung für mein Fundament in Jesus. Und wenn ich dich heute fragen würde, was hast du mit Gott erlebt? Jetzt kommt dir vielleicht eine Sache in den Sinn. Und ich wünsche mir, dass es nicht was ist, wo du sagst, damals, als ich 12 war, habe ich Gott erlebt. Und dass es nicht was ist, vielleicht, wenn du nicht, das schon ganz lange her ist, damals vor 12 Jahren habe ich Gott erlebt. Sondern, dass wenn ich dich frage, was hast du mit Gott erlebt, dass du sagen kannst, hey, gestern habe ich gebetet und ich habe eine Gebetserhörung gehabt. Oder letzte Woche war jemand krank und mein erster Gedanke war beten und jetzt ist was passiert. Oder dass du Dinge mit Gott erlebst und dass du in deinem Alltag siehst, wie Gott heute noch relevant ist, wie Gott heute noch wirkt in deinem Leben. Und dass du mir nicht irgendwie eine Geschichte erzählen musst von vor 12 Jahren, sondern dass das wirklich Relevanz hat, dass Gott wirkt, dass Gott in deinem Leben aktuell ist und dass Gott mit dir ist. Das wünsche ich mir, dass es heute noch was mit uns tut. Und wisst ihr, in der Kirche ist es natürlich auch immer gut, wenn wir Bibelstellen erwähnen in der Predigt. Deswegen habe ich eigentlich mal eine mitgebracht. Und zwar, kennst du vielleicht aus der Bibel Mose und Josua? Mose war ein Anführer vom Volk Israel. Und das Volk Israel war eine Zeit lang in Ägypten in einer Gefangenschaft. Also sie waren Sklaven in Ägypten. Und Mose war jemand, der gekommen ist und sie herausgeführt hat. Also Gott hat ihm Gnade geschenkt, hat Wunder getan und sie durften aus dieser Gefangenschaft, aus diesem Land raus und konnten ganz neu in eine Freiheit, kommen. Und nach Mose kam ein zweiter Leiter und der hieß Josua. Der war der Anführer vom Volk Israel, nachdem Mose gestorben war. Und unter Josua sind sie in das verheißene Land. Also Gott hatte ihnen gesagt, ich werde euch einen Platz schenken, ein Land schenken, wo ihr leben dürft. Und dieses Land haben sie unter Josua eingenommen. Also da haben sie viele Kämpfe gehabt und haben dieses Land eingenommen. Und die Bibelstelle jetzt spielt, nachdem Josua gestorben ist. Also sie haben erlebt unter Mose, wie sie frei geworden sind aus Sklaverei. Sie haben erlebt unter Josua, wie Gott ihnen gesagt hat, ich schenke euch ein Land. Und sie haben dieses Land eingenommen und sie haben erlebt, wie Wunder passiert sind. Und jetzt kommt diese Bibelstelle. Und als auch jene Generation, also diese Generation von Josua, zu ihren Vätern versammelt war, also verstorben war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, und die den Herrn nicht kannte, noch ihre Werke, die er an Israel getan hatte. Die ganze Geschichte findet man in Richter 2, Vers 10. Und das Interessante ist, also sie haben Wunder erlebt. Und jetzt stirbt Josua und die Generation kennt Gott nicht mehr. Wisst ihr, es gibt einen Spruch, dass die Kirche immer nur eine Generation davon entfernt ist, auszusterben. Die Kirche ist immer nur eine Generation davon entfernt, Jesus zu vergessen, weil sie es nicht erlebt. Und es ist wichtig, dass unser Herzschlag ist, dass wir uns in die nächste Generation investieren und nicht nur erzählen von dem, wer Jesus ist und Bibelstellen um die Ohren hauen und sagen so und so, sondern dass wir sie mitnehmen, dass wir ihnen zeigen, was es bedeutet, zu beten, zu glauben, zu erleben, dass Jesus relevant ist in ihrem Leben. Dass es nicht nur irgendwelche Geschichten sind, die sie vielleicht, die haben die Geschichten hundertprozentig auch gehört über Josua und über Mose. Aber sie haben Gott nicht mehr selber erlebt und haben ihn vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir uns in die nächste Generation investieren und ihnen beibringen und ihnen zeigen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben und dass er relevant ist für sie, damit sie Jesus erleben, damit sie selber Gott erlebt haben und dass sie mit, damit diese Dinge sie im Glauben tragen. Ich möchte dich fragen, kommt in deinem Leben Jesus noch vor? Kommen in deinem Leben Wunder noch vor? Ist das noch relevant für dich? Betest du noch, wenn Dinge passieren? Und hast du noch Glauben, dass dein Gebet was verändert und dass sich was tut? Oder ist dein Glauben wie hier in dieser Geschichte eingeschlafen? Eine Generation und sie haben alles vergessen. Wisst ihr, manchmal denken wir, wir brauchen Big Days, große Erlebnisse mit Gott, um irgendwie unseren Glauben zu tragen. Manchmal suchen wir diese Eisberge und Eisberge sind ja nicht nur oben, die sind ja unten noch viel tiefer und denken, oh, und halten uns an denen fest. Aber ich weiß nicht, ob du die Geschichte von David und Goliath kennst. Der hat einen kleinen Stein gehabt. Der hatte keinen Eisberg, der hatte einen kleinen Stein und der hat unheimlich viel Auswirkung gehabt, ja. Und unsere kleinen Erlebnisse mit Gott, die kleinen Dinge, die Gott in unserem Alltag tun, die können uns tragen, die sind relevant für uns und für andere Menschen, wenn wir ein Zeugnis geben von dem, was Gott uns in uns tut. Hey, deine Story, das, was du mit Gott erlebst und was er in deinem Leben tut, ist wichtig. Und ich habe gerade diesen christlichen Begriff Zeugnis genannt. Wir als Christen nehmen ja immer wieder gerne so Begriffe, die kein Mensch versteht außer uns. Und Zeugnis ist, würde ich sagen, einer davon. Und deswegen erklären wir das doch mal kurz. Was ist denn ein Zeuge? Wo gibt es Zeugen? Vor Gericht. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal ans Gericht denke, hat der Zeuge eine Aufgabe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das Abendmahl bei Olympia denke, dann erwische ich uns Christen ganz oft dabei, dass wir nicht die Zeugen sind, sondern dass wir die Richter sind. Dass wir allen und jeden in der Welt verurteilen für das, was sie tun, anstatt eigentlich Zeugen zu sein von dem, was Gott in uns tut. Weil die Bibel ruft uns dazu auf, und den Bibelvers werden wir gleich lesen, dass wir seine Zeugen sind. Aber so oft erwische ich uns dabei, dass wir Richter sind und andere Menschen richten, was aber Gottes Aufgabe ist. Und wir sind auch nicht die Verteidiger. Vor Gericht gibt es auch noch einen Verteidiger. Hey, es ist gut, dass wir Dinge wissen. Ja? Verstehe mich nicht falsch. Es ist gut, also meine Frau zum Beispiel, die kennt sich unheimlich gut aus mit Apologetik. Also Menschen wirklich den Glauben zu erklären, den Glauben zu verstehen. Mit Menschen über den Glauben zu diskutieren. Und es ist gut, wenn wir Wissen haben über die Bibel und wenn wir Dinge verstehen. Aber letzten Endes ist Gott derjenige, der an den Herzen arbeitet und den Glauben verteidigt. Unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein. Was ist ein Zeugnis? Was ist ein Zeuge sein? Eine Geschichte von dem zu erzählen, was Gott in deinem Leben tut, zu seiner Ehre. Und in der Bibel, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Es sind ein paar wichtige Dinge in diesem Bibelvers. Das allererste ist, sie werden Kraft empfangen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, ist, dass jeder den Heiligen Geist empfängt. Er ist uns Hilfe, er ist derjenige, der die Wunder tut, das Wunder, dass Menschen verstehen, wer Jesus für sie ist. Er ist derjenige, der wirkt. Und so brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir, wenn wir mit Menschen reden, durch ihn, der Heilige Geist an ihnen arbeiten kann. Und das Zweite ist, dass wir gesandt sind, um Zeugen zu sein. Und er macht auch klar, wohin. Wir sind zuallererst einmal, jetzt würde ich normalerweise sagen, nach Forchheim und dann in Landkreis bzw. nach Franken. Jetzt ist München so groß. Sagen wir mal nach Sendling-Westpark, ja? Dann nach München, nach Bayern und Deutschland und bis ans Ende der Erde. Und ihr als Kirche, ihr seid hier aktiv in Sendling. Ihr habt hier einen Auftrag. Aber du in deinem Umfeld, wie, ihr als Kirche unterstützt missionarische Projekte, ich glaube in Deutschland, aber auch weltweit. Ja, ihr habt einen Impact als Kirche, wo ihr dieser Aufgabe nachkommt und Zeugen seid, selber oder durch andere, durch Unterstützung bis ans Ende der Erde. Ihr kommt diesem Auftrag nach. Und wisst ihr, ich mag die Bibel. Ich weiß, du vielleicht auch. Aber manchmal, da liest man die Bibel und hat man so einen Moment, wo es einfach so bam macht. Man liest es und denkt sich so, ich habe das schon 1000 Mal gelesen, aber jetzt habe ich irgendwie was Neues verstanden. Schon mal erlebt? Ja, okay. Und ich habe einen Bibelvers gelesen, Johannes 5, 19 bis 21, und da ist mir was bewusst geworden. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, den er es geben will. Jesus gibt Zeugnis von dem, was er den Vater tun sieht. Das heißt, wenn wir Jesus Leben anschauen, dann sehen wir Gott. Alles, was er getan hat in seinem ganzen Leben hier auf dieser Erde, war Zeugnis zu geben, was er mit Gott erlebt hat. Es ist mir so richtig bewusst geworden, als ich diese Bibelstelle gelesen habe. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn und seine Beziehung zu Gott anschauen, dann sehen wir Gott. Und ich meine, was für ein beeindruckender Mensch war Jesus. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus zu Menschen geht, die ihn zum allerersten Mal treffen. Und er geht zu ihnen und sagt, folge mir nach. Also in der Zeit war es eigentlich so, dass Menschen zu irgendwelchen Rabbis, also zu Menschen, die viel religiöses Wissen hatten, hingegangen sind und gesagt haben, darf ich dir nachfolgen, darf ich mit dir gehen? Nein, Jesus als Rabbi geht zu den Menschen hin, beruft sie und sagt, folge mir nach. In einer Zeit, wo jeder den Beruf ausgeübt hat, den sein Vater gemacht hat und dessen Vater und dessen Vater und dessen Vater. Und wenn du Frau warst, dann warst du Hausfrau und dann warst du Hausfrau. Also es gab keine Auswahl. Ja? Und in dieser Zeit geht Jesus zu Menschen hin und sagt, folge mir nach. Es bedeutet, seine Familie zurückzulassen, das, was du gemacht hast, zurückzulassen, deine finanzielle Sicherheit zurückzulassen, alles aufzugeben, um diesem Jesus nachzufolgen. Und du hast diesen Menschen noch nie gesehen. Und er kommt und sagt das. Und die Menschen sagen, stehen auf und folgen ihm nach und gehen mit ihm mit. Was für ein Mensch, was für eine Begegnung muss es gewesen sein, Jesus zu begegnen? Und es ist klar, die Menschen haben durch Jesus Gott gesehen und erlebt. Und ich frage mich dann, wie das bei mir ist. Und vielleicht fragst du, ist das eine gute Frage für dich auch? Wie ist das, wenn Menschen mir begegnen? Sehen sie Jesus? Sehen sie Gott? Sehen Sie einen Menschen, der in Liebe agiert, der Nächstenliebe lebt, der Ihnen diese Liebe, die Gott uns geschenkt hat, nahebringt? Oder sehen Sie einen griesgrämigen, also ich zähle mich mittlerweile auch zu den alten Menschen, das dürft ihr ja anders sehen, aber sehen Sie in mir einen griesgrämigen alten Mann, der sich ständig nur beschwert? Wenn Menschen mir begegnen, sehen Sie Jesus? Warum deine Story wichtig ist. Das, was du mit Gott erlebst, dein Zeugnis, das, was du mit Gott erlebst, wenn du das erzählst und wir den Mut haben, im Glauben, in Gesprächen zu sagen, ja, ich glaube das. Und ich habe mich immer wieder dann auch dabei ertappt, im Gespräch mit anderen Menschen, dass ich gesagt habe, naja, weil ich glaube, versuch's nicht klein zu reden. Erzähl, warum du glaubst und warum das wichtig ist. Deine Story ist wichtig. Aber ich habe noch einen zweiten Punkt und er ist dein Acker auch. Und nach ihm, Schammah, der Sohn Ages des Harariters, als die Philister sich zu seiner Schar sammelten, war dort ein Ackerstück voller Linsen. Und als das Volk vor den Philistern die Flucht ergriff, da trat er mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister, und der Herr bewirkte eine große Rettung. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, komische Bibelstelle. Ja. Schammah ist einer der Helden Davids. Der wird in der ganzen Bibel einmal erwähnt. Genau hier. Und ich habe mich gefragt, warum bleibt er stehen? Wir lesen hier, dass alle Menschen um ihn herum weggerannt sind. Und er stellt sich auf ein Ackerstück und verteidigt das gegen die Philister. Und ich meine, die Philister sind immer wieder gekommen. Die waren Räuber, die sind immer wieder eingefallen in die Territorien von Israel und haben geraubt. Leute mitgenommen, Leute entführt, was auch immer. Zerstört. Und alle rennen weg und er bleibt stehen. Also dachte ich mir, naja gut, irgendwas muss doch besonders sein. Vielleicht war es ja das Ackerstück. Da war doch bestimmt irgendwas Wichtiges drauf. Ein Ackerstück voller Linsen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Jack and the Giant gesehen. So, es gibt ja so ganz besondere Linsen, die wirfst du rein und dann kommen große Bäume. Also es waren ganz normale Linsen. Warum stellt er sich dahin, alle rennen weg und er bleibt stehen und tritt ein für dieses Ackerstück voller Linsen? Ich glaube, es war sein Besitz. Und er hatte die Schnauze voll davon, dass die gekommen sind und seinen Besitz geraubt haben. Und dann heißt es, und Gott bewirkte eine große Rettung. Er hat ihm Gelingen geschenkt und er konnte die Angreifer zurückschlagen. Es war sein Besitz. Und der Dieb kam, um zu stehlen. Und die Bibel verwendet an anderer Stelle ein Wort für Jesus, wo sie sagt, Jesus ist der gute Hirte. Also es gab viele Hirten damals in der Bibel. Und Jesus erzählt von Mietlingen. Und es war so, dass ganz viele Leute Schafe hatten, aber vielleicht nicht jeder die Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Und deswegen hat man die Schafherden von anderen Leuten betreuen lassen, von Hirten. Aber die waren ja quasi angeheuerte Mietlinge, denen du dein Vieh überlassen hast. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin nicht so wie die, die dann wegrennen, wenn ein Bär kommt, sondern ich verteidige meine Schafe, ich kämpfe für meine Schafe. Und ich glaube, dass Gott uns gesetzt hat, da wo wir sind. Dass Gott dich in deine Arbeitsstelle, in deine Familie, in deinen Freundeskreis gesetzt hat und dir einen Besitz gegeben hat, für den du eintreten solltest, für den wir kämpfen sollen, wo wir sein sollten wie dieser Schammah und unseren Besitz verteidigen sollten. Und da, wo alle anderen fliehen, dass wir anfangen zu beten und sagen, ich trete ein im Gebet für meine Freunde, für meine Nachbarn, für meine Kollegen, für meine Familie und bete, dass sie diese Hoffnung erleben, die ich erlebt habe. Du hast Einfluss da, wo du bist. Dein Feld. Und wisst ihr, es gibt Menschen, es ist cool, Pastoren zu haben und dass die Aufgaben erledigen und Sachen machen und Praktikanten und keine Ahnung. Aber die Menschen kennst nur du. Die werden deinem Pastor nie begegnen. Die werden niemals die Bibel lesen. Aber dich sehen sie. Das heißt, du bist die einzige Bibel, die manche Menschen lesen werden. Und das heißt, unser Leben und unser Zeugnis ist wichtig. Wie leben wir? Wie spiegeln wir Jesus wider? Und was erzählen wir von dem, was Jesus durch uns getan hat oder in uns tut? Warum ist das Ganze jetzt wichtig? Und es gibt in Johannes 4 noch eine Geschichte von einer Frau am Brunnen. Darüber könnte man eine ganze Predigt oder zwei Predigten halten. Ich fasse ganz kurz zusammen die Geschichte, weil ich glaube, dass wir viel davon lernen können. Und es ist eine Frau, also wir befinden uns in Israel und da ist es ziemlich heiß. Ja? Und du gehst, die hatten kein fließendes Wasser, das heißt, die sind zum Brunnen gegangen. Und jeder normale Mensch geht entweder morgens, wenn es nicht so heiß ist, oder abends, wenn es schon kalt ist, zum Brunnen, um Wasser zu holen. Hat jeder gemacht. Aber diese Frau läuft läuft am Mittag zum Brunnen. Und es macht einfach keinen Sinn, ja, bei 40 Grad Hitze mit einem Krug auf dem Rücken zum Brunnen zu laufen, um Wasser zu holen. Und der Grund, warum sie das tut, ist, dass sie ein paar dumme Entscheidungen in ihrem Leben getroffen hat und jeder das wusste und sie irgendwie das Gefühl hatte, oder es auch wirklich so war, man weiß es nicht, dass sie verachtet wurde von all den Menschen. Und sie wollte denen einfach nicht begegnen. Sie wollte einfach ihre Ruhe haben und niemanden begegnen. Und Jesus begegnet dieser Frau am Brunnen. Es ist wieder so eine Begegnung, die alles verändert. Begegnungen mit Jesus verändern Leben. Und nachdem sie Jesus erlebt hat und er ihr ein paar Sachen gesagt hat, die niemand wissen kann. Ja, also sie hat eine Begegnung mit ihm, er sagt, du hast mehrere Männer gehabt und mit dem du so zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Also er wusste Dinge über sie, die man eigentlich nicht wissen kann, weil er sie nicht kannte. Und sie hat diese Begegnung, erlebt diesen Jesus und sie läuft zurück ins Dorf und erzählt allen Menschen, die ist zum Brunnen gelaufen, weil sie niemanden begegnen wollte. Jetzt läuft sie zurück in den Ort und erzählt allen Leuten von dieser Begegnung mit diesem Menschen, mit diesem Jesus. Und es ist quasi die erste Evangelisation in der Bibel. Und es ist eine unglaubliche Veränderung bei ihr. Und nicht, weil sie muss, sondern weil sie was erlebt hat, weil sie eine Veränderung erlebt hat und gemerkt hat, das ist nicht nur für mich, das müssen auch all die anderen Menschen da draußen hören. Und sie trägt diese Liebe und diese Veränderung in ihr Umfeld. Und ganz, ganz viele Menschen bekehren sich. Und es ist die erste Evangelisation, von der wir so in der Bibel hören. Ich finde es total cool, weil es zeigt, was passiert, wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Das verändert und es verändert unser Umfeld. Deine Story mit Jesus ist wichtig. Dein Acker auch. Und das Warum. Ganz einfach. Es geht nicht darum, dass unsere Kirchen wachsen. Es ist cool, wenn unsere Kirchen wachsen, wenn Menschen dazukommen und neue Leute dazukommen. Aber es geht um die Hoffnung, die Menschen brauchen. Und jeder Mensch, hey, ein bekannter Pastor hat mal gesagt, wir wollen es den Menschen so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu kommen. Ja? Das ist mein Anliegen, dass wir es ihnen so schwer wie möglich machen, dass sie diesen Jesus kennenlernen können. Und dass sie in den Himmel kommen und dass sie die Ewigkeit vor Augen haben. Nochmal zurück zu der Geschichte mit Shammah. Und es passiert ein Wunder. Und Gott schenkt eine große Rettung. Wisst ihr, manchmal sehen wir vielleicht nichts. Wir erzählen von unserem Glauben und wir erzählen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Aber es passiert nichts. Aber wisst ihr, die Statistik sagt, dass Menschen 5 Begegnungen, tiefe, emotionale, verändernde Begegnungen mit Christen brauchen, um sich zu bekehren. Und was, wenn wir uns nicht entmutigen lassen davon, wenn wir jemanden von Gott erzählen und nichts passiert, sondern wir es so betrachten und sagen, hey, okay, ich war einer von 5 Begegnungen. Und Gott wird ein Wunder tun und ich habe einen Teil dazu beigetragen, einen Samen gesät, und Gott wird ihn aufgehen lassen. In Matthäus 17, Vers 20 heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, heb dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich bleiben. Wenn wir Glauben hätten wie ein Senfkorn. Ja, das Senfkorn ist klein. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Senfkorn gesehen hast, das ist so groß. Ich bin ein bisschen größer als ein Senfkorn. Das heißt, wenn ein Senfkorn schon Berge bewegen kann, was können wir dann, wenn wir Glauben haben, bewegen? Ja? Und Gott möchte uns gebrauchen, um Dinge zu verändern, um Dinge zu bewegen. Und auch wenn wir Unglauben haben und manchmal nicht alles glauben können und vielleicht irgendwas nicht passt, kann Gott dich und deine Story und das, was du mit ihm erlebt hast, gebrauchen, um Menschenleben zu verändern. Ich möchte dich nochmal fragen, glaubst du noch an Wunder? Glaubst du noch, dass Gott dich verändern kann? Glaubst du noch, dass du berufen bist? Dass Gott was in dich hineingelegt hat, dass Gott dich gesetzt hat, dass Gott dich gesandt hat und dass Gott was mit dir vorhat? Macht die Begegnung und die Beziehung zu Jesus noch was mit dir? Und glaubst du noch, dass Jesus gut ist? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz grundlegend wichtig. Glaubst du noch, dass Gott gut ist und dass er einen guten Plan mit dir hat? Oder sprechen deine Erfahrungen und die Dinge davon und du denkst, ja Gott, weiß nicht, ob er noch einen guten Plan hat. Wisst ihr, Kinder haben hat mir geholfen, das Evangelium nochmal ganz anders zu verstehen. Weil wenn du deinen Kindern erklären musst, wer Jesus ist und wie das alles funktioniert, lernst du es in ganz einfachen Worten zusammenzufassen, den Glauben ganz einfach zu machen. Und es ist so begeisternd und so verändernd, wenn du siehst, wie deine Kinder glauben und manchmal mehr Glauben haben, als wir es vielleicht haben. Und wenn sie, ihr erster Gedanke ist, wenn sie krank werden und sie kommen und sagen, ja, ich bete jetzt. Und wir als Erwachsenen erstmal zum Medizinschrank rennen und eine Ibo einwerfen. Lass uns Worte nehmen und Sachen so beschreiben, dass Menschen sie verstehen. Wir als Christen, wir haben unser Vokabular und wir verstehen uns, das ist schön und gut. Aber lass uns die Dinge so sagen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, und davon gibt es immer mehr, die Menschen, auch in Deutschland, sind immer weiter weg von Jesus. Aber umso mehr sehnen sie sich auch nach ihm. Und wir müssen Worte gebrauchen, die sie verstehen, damit sie verstehen, wer dieser Jesus ist, damit der Heilige Geist an ihnen wirken kann und ihre Herzen berühren kann. Hey, deine Story, ich möchte zusammenfassen, deine Story ist wichtig. Das, was du mit Jesus erlebt hast, wenn du davon Zeugnis gibst und anderen Menschen erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat, kann Gott das gebrauchen, um Herzen zu berühren und Menschen zu gewinnen. Lass uns danach ausstrecken, nach mehr von Jesus. Lass uns wieder neu eine Sehnsucht haben, dass Dinge passieren in unserem Leben, dass Gebete erhört werden, dass wir Jesus näher kommen und dass wir ihn erleben. Lass uns neu für Mut beten, dass wir den Mut haben, wenn Menschen kommen, dass wir ihnen erzählen. Dass wir anfangen zu beten, dass Gott uns Situationen schenkt, wo wir, ohne dass es komisch ist, erzählen können, was Gott getan hat. Und das Zweite ist, dein Acker ist auch wichtig. Wo bist du gesetzt? Wo bist du gesandt? Wo bist du gesetzt, dass du ein Licht sein kannst? Und lass uns beten für unsere Familien, lass uns beten für die Menschen in unserem Umfeld, lass uns beten für unsere Nachbarschaft, lass uns beten für unsere Arbeitskollegen, dass Gott Möglichkeiten schenkt. Und wisst ihr, wir hatten jetzt am Ende in Blaubeuren, wir hatten mehr Freunde, die nicht in der Kirche waren, als Freunde, die in der Kirche waren. Und es war so erfrischend. Und es ist so wichtig, dass wir nicht in unserer Bubble sind. Es ist schön, Freunde zu haben und Christen und um uns herum. Und es ist wichtig, dass wir im Glauben miteinander unterwegs sind, dass wir in Kleingruppen sind, wo wir uns austauschen, wo wir uns aneinander reiben, wo wir uns ermutigen im Glauben. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das haben. Aber lass uns auch Menschen haben, die nicht hier sind, um ein Segen zu sein in der Gesellschaft, um die Welt zu verändern. Deswegen haben wir für uns als Kirche aufgeschrieben, wir wollen eine Grow Church sein, Kirche wachsen, um die Welt zu verändern. Wir wollen, dass Menschen im Glauben wachsen und rausgehen und die Welt verändern. Hey, wir sind Hoffnungsbringer. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ich möchte mein Leben dafür einsetzen, dass Menschen diese Hoffnung haben. Und Jesus hat in Matthäus 28, 19 bis 20 definiert, was unser Auftrag ist. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu seinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Lass uns diesen Auftrag leben. Lass uns diese Veränderung in der Welt sein, die sie braucht. Und lass uns von Gott gebraucht werden. Ich möchte euch noch einladen, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Und dann werden wir noch ein Lied singen. Und dann... Jesus, ich danke dir für dein Kreuz, Jesus. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du alles gegeben hast an deinem Kreuz, Jesus, dass du nichts zurückgehalten hast, Jesus. Und ich danke dir, dass du heute noch Wunder tust, Jesus, dass es nicht etwas ist, was im Alten Testament stand und heute nicht mehr relevant ist, sondern dass die Bibel heute noch relevant ist, dass du heute noch Wunder tun willst, dass du heute noch Gebete erhören willst, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir das erleben dürfen, dass das unser Alltag sein darf, Jesus, mit dir, mit deinem Heiligen Geist, dass du mit uns unterwegs bist, dass du unsere Kraft bist, da, wo wir kraftlos sind, Jesus, da, wo uns der Glaube fehlt, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir bei dir auftanken dürfen, dass wir Kraft bekommen dürfen, Jesus, dass wir neu deinen Heiligen Geist erleben dürfen, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns eine Sehnsucht schenkst nach mehr von dir, Jesus. Eine Sehnsucht nach Wundern, eine Sehnsucht nach, ja, nach deiner Gegenwart in unserem Leben, in unserem Alltag, Jesus, dass du uns immer wieder erinnerst, zu dir zu kommen, Jesus, zu beten und mit dir unterwegs zu sein, dass du die Stille mit dir, dass die Zeit mit dir unsere Stärke ist, Jesus, dass wir Momente haben, wo wir dich suchen, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns wirklich Situationen schenkst, Jesus, wo wir von dir erzählen können, die von deinem Heiligen Geist geleitet sind, Jesus, die nicht irgendwie komisch sind, sondern wo wir wirklich Zeugnis geben können, wo wir erzählen können, wie gut du bist und was du getan hast, Jesus. Weil du bist gut, Jesus. Und wir glauben, dass du es gut mit uns meinst, Jesus. Und ich bitte dich, dass du diese Situation schenkst, Jesus. Und das kannst nur du tun, Jesus. Das kann nicht wir tun, sondern wir brauchen dich, Jesus. Wir sind immer abhängig von dir. Alles kommt durch dich, Jesus. Und Jesus, bitte, wir wollen dich wirklich bitten für die Menschen in unserem Umfeld, die, du kennst sie, du weißt, wer sie sind, Jesus, die dich brauchen, Jesus. Und wir wollen für sie beten, wir wollen sie dir hinlegen, Jesus, dass du an ihren Herzen wirkst, Jesus, dass du Veränderung schenkst und dass du Dinge tust, Jesus. Und bitte sende du uns und gebrauche du uns, um Segen zu sein für diese Welt. Amen.